Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser sonntäglichen Ausgabe der Kultur vom Tage mit der ugandischen Künstlerin Achaye Kerunen, deren Werke erstmals in Deutschland in einer Einzelausstellung zu sehen sind, und mit einer relativ selten gespielten Bellini-Oper. Die Premiere von I Capuletti e i Montecchi war am Abend am Staatstheater Braunschweig. Der libanesischstämmige Künstler Siska berichtet über das Aufwachsen und Leben im Krieg und kriegsähnlichen Zuständen und die Rolle von Kunst und Kultur für sein Leben. Und wir sind in Los Angeles, wo heute ein Neubau vom schweizerischen Architekten Peter Zumthor eröffnet wird. 20 Jahre hat die Umsetzung der David Geffen Galleries gedauert und immer wieder wurde darüber gestritten. Der Regisseur Jan Friedrich hat mit seinen Inszenierungen schon mehrfach für großes Aufsehen und auch Auszeichnungen in der Theaterwelt gesorgt, etwa sein Wojciech für das Theater Magdeburg oder die Inszenierung von Blutbuch nach dem Roman von Kim de Lorison, das letztes Jahr auch beim Theatertreffen zu sehen war. Jetzt hat Jan Friedrich erstmals am Volkstheater München inszeniert, und zwar erneut eine Romanadaption Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Dafür gab es 2023 den Deutschen Buchpreis. Es ist die Geschichte eines Teenagers, der sich an einem elitären Wiener Internat gegängelt fühlt und Freiheit und Entfaltung im virtuellen Raum findet, quasi dort zum Computerspielestar aufsteigt.
Als Till am frühen Nachmittag von seiner Mutter aus seinem Zimmer geholt und zum Tag der offenen Tür ans Marianum gebracht wurde, lagen schon 3 Stunden Assassin's Creed hinter ihm. Weshalb er sich noch immer in diesem angenehmen, von der realen Welt losgelösten Zustand befindet. Wenn man in einem Computerspiel zu etwas fähig ist, sei es Wände klein zu schlagen oder als Parkourläufer jedes denkbare Hindernis zu überwinden, kann es passieren, dass man in der Realität genau dieselben, ganz konkreten Möglichkeiten vor sich sieht.
Ja, und was dann passiert, das hat unser Kritiker Christoph Leibold heute Abend bei der deutschen Erstaufführung von Echtzeitalter mitverfolgt. Herr Leibold, wovon lebt denn diese Geschichte um den Teenager Till?
Naja, zunächst von einem klassischen Coming-of-Age-Plot. Also das ist im Spannungsfeld von 2 Welten angesiedelt. Sie haben es schon gesagt, die Schullaufbahn von Till am Marianum, eine Schule, die wirklich oldschool ist, also da geht's um Drill, Disziplin, Schüler werden schikaniert, auch bloßgestellt und auch diese Computerspielewelt. Also Till entwickelt sich eben auch nicht nur als Schüler, sondern als E-Sportler. Er spielt dann Age of Empire, wird da sehr erfolgreich. Das ist so ein Echtzeit-Strategiespiel, daher der Titel des Romans. Da baut man Zivilisationen, muss Wirtschaften, Kriege führen und die Spieler treten simultan gegeneinander in Echtzeit an. Und das sind eigentlich 2 sehr unterschiedliche Welten, aber die haben auch was gemein. In dem Marianum wird trotz aller schwarzen Pädagogik positiv gesehen jetzt die Literatur hochgehalten. Ebner Eschenbach lesen die Stifter. Und Literatur entführt ja wie die Computerspiele in gewisser Weise in fiktive Welten. Und es sind 2 Welten, denen beiden mit Vorurteilen begegnet wird. Also für die Schüler ist die Literatur so ein bisschen lame, würden die sagen. Das ist eine Vokabel, die öfters vorkommt im Roman. Und so aus der anderen Sicht, Computerspiele, viele sehen darin so dumpfes Daddeln. Und jetzt haben wir so einen Roman, der durch einen Buchpreis so zur Qualitätsliteratur geadelt ist und jetzt vorführt, Gaming ist für Till Freiheit. Nicht nur Eskapismus, sondern, wie wir gehört haben im O-Ton, über Mauern gehen. Genauso was Literatur kann. Freiheit im Kopf erzeugen. Und eine Mitschülerin, in die sich Till verknallt, eröffnet ihm auch so ein bisschen den Zugang zur Literatur. Also es sind einerseits Spannungsfeld 2 Welten, aber der Roman spielt die nicht gegeneinander aus.
Und was macht der Regisseur Jan Friedrich jetzt damit? Schlägt er sich auf eine dieser beiden Seiten?
Nee, würde ich nicht sagen. Er ist sehr eng am Roman dran. Er lässt tatsächlich mal so ein bisschen eine Schule von Bühnenbildner Max Schwidlinski auf die Bühne bauen. So eine Mischung aus Aula und Klassenzimmer. 5 Pulte, 6-köpfiges Ensemble, wie immer sehr, sehr jung am Volkstheater. 4 junge Männer und 2 Frauen. Die sind die Klasse, aber auch die Eltern, auch die Lehrer. Es gibt keinen festen Till, es wechselt durch. Tragen Polohemden, beige, passend zu den cremegelben Wänden. Alles sehr gediegen, fast ein bisschen bieder. Aber es gibt von Anfang an viel Videoeinsatz. Also die filmen sich gegenseitig, die Spieler, mit der Kamera. Es wird groß projiziert an die Rückwand, dann manchmal auch überblendet, so mit Superhelden aus Videogames oder eben auch mal mit so mittelalterlichen Landschaften aus Age of Empire. Und anfangs, wie die Schüler jung sind, haben sie Masken auf, so pausbäckige rotwangige Kindergesichter. Und wenn die dann gefilmt werden, hat das im Video auch was sehr Gruseliges fast, so wechselnde Gesichter. Also es pendelt zwischen Schulsatire und so Internatshorror. Es ist auch vieles sehr bedrückend, weil die Schüler auch abgerichtet werden und umso größer eben dann der Impuls, in diese Computerspielewelt auszubrechen, das zu transzendieren.
Diese Videospielästhetik, die hat Jan Friedrich ja schon bei seiner Wojciech-Inszenierung gereizt. Mhm. Und jetzt hat er natürlich eine Romanvorlage, die ihm diese virtuelle Ebene quasi auf dem Silbertablett liefert, neben der analogen, die ja auch dabei ist. Das heißt, das ist für ihn jetzt auch so das prägende Element für das Bühnenbild, ja?
Für die Bühne eigentlich nicht, aber so für die Klangkulisse. Es gibt Sounds auf dem Off, die Geräusche übergroß werden lassen. Türknarzen, wie wenn es im Videospiel wäre. Manchmal Ballergeräusche oder das Tippen der Computertastatur. Nur die Schulglocke, die schrillt immer wieder eigentlich sehr analog vom Sound her. Aber diese überdimensionalen Geräusche, verbunden mit, dass sich dann die Schauspieler in den Videos auch manchmal, gerade wenn sie die Masken aufhaben, so ein bisschen avatarmäßig bewegen, verstärkt so diesen Horroreindruck. Aber es führt dann leider nicht zu mehr. Also es verliert sich sogar eher. Ich hatte fast das Gefühl, Jan Friedrich dachte, ja, weil Video vorkommt, muss ich es pflichtschuldig einbauen. Aber er hat keine konsequente Ästhetik daraus entwickelt, so wie im Wojciech damals, der mehrfach durchlief und in so verschiedenen Spiellevels. Hier ist es so angetippt und verliert sich dann. Was passiert ist dafür, dass das Schulsetting, so die Kulissenteile werden auseinandergeschoben. Ich habe vorher von diesen Grenzen gesprochen, die übersprungen werden. Hier ist es so, dass so die konventionelle Theaterästhetik in gewisser Weise so im Laufe des Abends dekonstruiert wird oder die Theaterillusion. Aber das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig erhellend, muss ich sagen.
Heute also deutsche Erstaufführung von Echtzeit Alter am Volkstheater München. Christoph Leibald, denken Sie, das ist ein Stoff mit Potenzial für die Bühne oder hat sich heute Abend auch gezeigt, dass es halt vielleicht dann doch im Buch besser zu lesen ist?
Also ich muss vielleicht vorher sagen, ich war schon von dem Schachinger Roman nur so mittelbegeistert. Der hat einen bissigen Humor. Diese Schule kann man sich gut vorstellen, die Nöte der Schüler. Manches kennt man auch selber aus der eigenen Erinnerung. Auch Tills Gedankenwelt, seine Beobachtungen sind schön pointiert, obwohl nicht in der Ich-Erzählung erzählt. Aber die Handlung, die geht sehr chronologisch so die Schullaufbahn durch. Und das ist dramaturgisch nicht so sehr aufregend. Und jetzt in der Raffung auf der Bühne wird das ehrlich gesagt nicht besser. Es spitzt sich nichts zu, es läuft so gleichförmig dahin. Wie gesagt, Tills Gedankenwelt ist so das eigentlich Spannende, aber auf der Bühne wird daraus einfach wahnsinnig viel Nacherzählung in dieser Fassung. Es gab schon andere Bühnenfassungen, die ich nicht gesehen habe, vielleicht haben die es besser gemacht. Also hier ist oft so, ja, Till tat dies, Till dachte jenes und dann geht das so voran und trotz Video, trotz Masken, trotz Sounds bleibt es eigentlich ein bisschen untheatral dieser Abend, um vielleicht eine Lieblingsvokabel der Schüler zu nennen. Also ich fand es ein bisschen lame.
Christoph Leibold über die Premiere von Echtzeitalter, der preisgekrönte Roman von Tonio Schachinger, in der Bühnenversion inszeniert von Jan Friedrich. Nächste Vorstellung, die ist am Münchner Volkstheater dann kommenden Dienstag. Während der Tag hier schon fast zu Ende ist, hat er in Kalifornien noch etwas vor. Da feiert man heute die Eröffnung eines lange Zeit sehr umstrittenen Neubaus, nämlich die David Geffen Galleries, die der Schweizer Architekt Peter Zumthor für das LACMA, das Los Angeles County Museum of Art, entworfen hat. Zumthor, der Name steht für Eigenwilligkeit, man könnte auch sagen Kompromisslosigkeit, was häufig mit Ärger, überbordenden Kosten, aber eben auch wirklich am Ende meistens herausragenden Bauten verbunden ist. In Los Angeles hat dieser Peter Zumthor nun eine der wichtigen Verkehrsadern mit so einem amöbenartigen Gebilde überbaut. Ein Kritikpunkt von vielen war, dass dieser Neubau kleiner ist als die Vorgängerbauten, die dafür abgerissen werden mussten. Unsere Korrespondentin Kerstin Zilm hatte die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und wie man hört, war sie recht angetan.
Die Galerien schweben ein Stockwerk über Bürgersteigen und einer Hauptverkehrsader. Weich wirken sie von außen mit ihrer geschwungenen Fassade. Und das, obwohl Beton und Glas die beherrschenden Materialien sind. Eine lange, breite Treppe führt unter freiem Himmel hinauf zum Eingangstor aus Glas. Drinnen eröffnen sich Fluchten hin zur Mitte. Licht von den Glasfassaden lockt nach rechts und links. Ein Video flackert aus einem fensterlosen Raum. Der weiße Marmorfuß einer ägyptischen Skulptur macht neugierig auf einen anderen Winkel. Ein perfekt ausgeleuchteter persischer Teppich zieht einen erneut in eine andere Richtung. Aussichten auf das Treiben außerhalb lenken den Blick auf den Verkehr, auf benachbarte Gebäude, auf Schulklassen und Spaziergänger unten auf dem Museumsplatz. Die Orientierungslosigkeit ist gewollt. Das Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher zum Meandern anzuregen, erklärt LACMA-Direktor Michael Govan. Architekt Peter Zumthor habe beim Entwickeln der Galerien ans Wandern in einem Wald gedacht, eher ans Spazierengehen in einem Park.
Im Park gibt es Weggabelungen. Man wählt eine Richtung aus, landet aber immer wieder am selben Ort. Das ist meine Metapher für das Museum. Peter hat gesagt, dass die Orte, wo sich Wege kreuzen, zusammenlaufen und sich öffnen, wie Lichtungen im Wald sind. Unsere Metaphern ergänzen sich.
Es gibt keine Hauptausstellungsräume und keine Nebenflügel. Alle Kunstwerke sind auf einer Ebene ausgestellt. In einem Gebäude, dessen Form von oben an einen Farbfleck erinnert, eine Amöbe oder eine Teergrube vom Gelände nebenan, auf dem Archäologen bis heute Überreste von Säbelzahntigern und Mammuten finden. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben rund 1700 Kunstwerke aus 6000 Jahren Geschichte, nicht chronologisch, sondern nach Weltmeeren aufgeteilt. Die meisten kommen aus der LACMA-Sammlung, andere sind Geschenke oder neu erworben. Kunst der Region des Pazifiks geht fließend über in die des Indischen Ozeans, zum Mittelmeer und schließlich in die Region des Atlantiks. Textilien von Indigenen der Anden begegnen Landschaftsmalereien aus Japan. Eine kaiserliche Robe Chinas abstrakter Malerei aus Korea. Barocke Kunst Italiens trifft auf die Inneneinrichtung eines Wohnraums in Damaskus. Französische Fotografie aus dem 19. Jahrhundert auf eine Lampe von Architekt Frank Lloyd Wright. Die Ausstellung bricht traditionelle Kategorien des Museumdesigns auf. Höchste Zeit, sagt LACMA-Direktor Govan.
Wir leben in vernetzten Kulturen, in der Ideen aus aller Welt zusammentreffen. Wir wollten unsere Sammlungen mit Kunst aus aller Welt aus einer neuen Perspektive präsentieren. Ozeane inspirieren uns, weil sie Schauplätze des Handels sind. Sie bringen Menschen aus verschiedenen Herkünften und Disziplinen zusammen. Aus diesem Blickwinkel kann Kunstgeschichte in einem völlig neuen Licht betrachtet werden. World Art History
in a new light. Höchst umstritten war das Gebäude seit dem ersten Entwurf. Die Kritik? Erstens zu wenig öffentliche Beteiligung im Entscheidungsprozess. Den bestimmten Direktor Govan und Architekt Peter Zumthor in den ersten Jahren weitgehend untereinander. Zweitens zu teuer. Private Spender gaben rund 600 Millionen Dollar, doch 125 Millionen kommen aus Steuergeldern von einer Stadt und einem Bundesstaat mit Haushaltsdefizit. Drittens, warum ein Gebäude abreißen und mit einem deutlich kleineren ersetzen? Und viertens, zu viel Beton, zu wenig Schatten. Architekt Peter Zumthor sagt bei der Eröffnung, er hoffe, dass Los Angeles das Gebäude genauso zu schätzen lernt, wie er gelernt hat, L.A. zu schätzen, als er in den 1980ern eine Gastprofessur in der Stadt angeboten bekam. Los Angeles Ich sagte Los Angeles, das ist nicht mein Ding, aber ich fühlte mich auch geschmeichelt und habe angenommen. Ich habe mir für 100 Dollar ein Fahrrad gekauft, die Straßen waren da noch nicht so gefährlich und nach 2-3 Wochen musste ich zugeben, verdammt, ich liebe diese Stadt. Die Chancen dafür, dass das neue Gebäude von der Stadt angenommen wird, sind gut. Den Entscheidungsprozess haben die meisten vergessen. Das Geld ist ausgegeben und Los Angeles hat eine neue Kunstikone, ein Anziehungspunkt für Touristen wie Bürgerinnen. Gerade rechtzeitig für Fußball-Weltmeisterschaft und Olympische Spiele. Und die Betonoberfläche wirkt sehr lebendig. Fehler im Guss sind nicht ausgebessert, graue Wände in fensterlosen Räumen bekommen durch Pigmentschattierungen überraschende Tiefe. Bei Meandern geht das Gefühl für Zeit und Raum verloren. Die Möglichkeiten für Entdeckungen sind endlos, wenn man sich darauf einlässt. LACMA-Direktor Michael Govan.
Es muss ein Prozess des Entdeckens sein. Eine Vision ist nie absolut. Mit dem Vertrauen, dass jeder unterwegs verschiedene Richtungen einschlägt, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir auf schönere Weise an ein noch unbekanntes Ziel gelangen.
Heute werden in Los Angeles die David Geffen Galleries vom Architekten Peter Zumthor eröffnet. Kerstin Zilm berichtete für Fazit. Der Libanon war schon immer Teil der Krisen im Nahen Osten und ist auch jetzt wieder unter Beschuss durch israelische Raketen. Über 1 Million Menschen wurden im jüngsten Konflikt vertrieben. Vor allem im Süden des Landes sind die Zerstörungen groß und Israel könnte den Süden des Landes, der momentan eine Art Pufferzone ist, dauerhaft besetzen. Nun gibt es nach den harten Angriffen in der vergangenen Woche eine 10-tägige, allerdings äußerst fragile Waffenruhe in einem Land, das sowieso nie zur Ruhe zu kommen scheint und einen auch verfolgt, wenn man gar nicht mehr dort lebt. So beschreibt es der Künstler und Kurator Siska, in Beirut aufgewachsen, seit 2009 in Berlin lebend. Heute konnte er vor der Sendung ins Studio kommen. Guten Abend und herzlich willkommen, Siska.
Guten Abend, danke. Danke für die Einladung.
Wie nah ist denn dieser Krieg an Ihrer Lebenswirklichkeit in Berlin und wie fließt er auch in Ihr künstlerisches Schaffen ein?
Also dieser Krieg ist nie was Neues. Wir sind in so eine Situation schon geboren. Also ich bin 84 geboren. Ein Jahr oder zwei Jahre davor würde die Besetzung vom Libanon durch Israel schon passiert. Das heißt, ich bin genau mitten in diesem Krieg geboren und bis heute gab es keine Ruhe. Das prägt mein ganzes Leben. Ich lebe genau in dieser Trauma, auch wenn ich sozusagen weit vom Büro. Ich bin nicht so weit, das sind 3,5 Stunden mit dem Flugzeug. Aber trotzdem, mein Herz ist dort, meine Mama ist dort, meine Familie ist dort, meine Freunde sind dort, mein Leben ist eigentlich dort. Und ich habe immer mit diesen Fragen mich beschäftigt. Immer diese Frage von Exil, von Identität, von Kultur generell. Aber was ich sagen wollte, dass als libanesischer und laut sozusagen denkender Kulturschaffender in Berlin zu arbeiten, fühlt sich gerade weniger wie ein Beruf, sondern eher wie eine Mission. Im Moment wird die Arbeit im Kulturfeld zunehmend sehr schwierig. Und selbst in einer Stadt wie Berlin, in der alternative Szene einst Raum für Experimente hatten, haben sich die politischen und wirtschaftlichen Zwänge auf Kulturschaffende verstärkt. Das heißt, vieles findet heute in Überlebensmodus statt. Fragen des Privilegs werden drängender. Wer kann weiterarbeiten bei schrumpfenden Budgets, wachsender Prekarität und der ständigen Auseinandersetzung mit Zensur, Cancel Culture und sich verschiedene politischen Klimata?
Fühlen Sie sich von Cancel Culture und von Zensur betroffen?
Klar, immer. Okay. Das war immer so. Hat sich viel verschärft. Mhm. Und auch hier in Deutschland. Ich komme aus dem arabischen Hip-Hop-Szene zum Beispiel. Und das war immer so. Das Problem war nicht, dass unsere Musik so schlecht war. Das Problem war, dass unsere Musik in Arabisch war. Einfach fragen, einfach sagen, einfach menschlich sein. Weil das ist genau, was wir brauchen, wenn wir nicht zu Hause sind. Wir brauchen, dass jemand uns das Gefühl gibt, ihr seid hier willkommen. Ganz einfach. Und wir würden das sogar zurückgeben, direkt.
Siska, schauen wir doch nochmal Richtung Libanon. Diese Angriffe auf das Land, was nie zur Ruhe kommt, wie Sie es schon beschrieben haben, diese Waffenruhe und auch jetzt die drohende Besetzung Israels. Also es war ja auch eine Sensation, dass sich überhaupt Vertreter des Libanon und Israels mal unterhalten haben. Ist das mit Hoffnung verbunden?
Also die Lage im Libanon ist leider kein Grund für Optimismus. Die aktuellen Situationen, viele beschreiben die derzeitige israelische Militärstrategie im Süden als eine Politik der verbrannten Erde sozusagen. Also alles muss weg, alles ist auf dem Boden zerstört. Heute war ich auch mit jemandem, der dort im Süden war und ja, 54 Orte würden sozusagen zu Boden zerstört. Gleichzeitig herrscht tiefe Angst, dass interne Konflikte erneut den Boden für einen Bürgerkrieg bereiten können.
Man ist sich einfach uneins.
Ja, und deswegen, wir haben wirklich viel Angst, dass es das auf einmal kommt, weil der Bürgerkrieg, der in den 70ern angefangen hat, würde nie zu Ende geführt. Und auch die Wirtschaft wird sich vermutlich über Jahre nicht erholen. Und dann die Frage bleibt auch, wer wird wieder aufbauen und wie? Also diese ganzen Fragen jetzt sind da. Und im Libanon ist auch jetzt sehr teuer. Das heißt, es gibt fast keinen Strom mehr wieder. Also diese ganzen Sachen sozusagen auch machen so viel Druck auf die Leute, die dort noch sind im Moment. Also für mich, ich sehe keinen Grund für Optimismus. Ich sehe eine sehr gefährliche jetzt Situation, die entweder sehr schlimm sehr schnell wird oder sehr schlimm mit ein bisschen mehr Zeit wird.
Welche Rolle nimmt denn da das künstlerische Schaffen ein? Also ist es dann ein Weg des Umgangs? Ist es eine Ablenkung oder gibt es Ihnen Kraft?
Diese Frage ist eigentlich mir sehr wichtig. Das ist genau auch für mich als ein Kind, der im Bürgerkrieg geboren ist, dass für mich Kultur war die Hoffnung, war der Platz, wo ich mich auch dort in meine, das muss ich auch ehrlich sagen, also dem Libanon ist auch kein einfaches Land. Es hat viele Kulturen, es gibt auch Diskriminierung dort, Rassismus und das muss man auch ehrlich sagen, dass wir in eine Stadt geboren, die so viele Schichten hatte. Und dann für mich als Kind, der auch von einer Social Class gekommen, von keine reiche Familie. Ich habe mich viel nicht wohl gefühlt auch in Beirut. Ich wurde nicht akzeptiert als Mensch. Mein erster Freund, das ich verloren habe, war 5 Jahre alt. Er ist einfach verschwunden von der Schule und dann ich erfahre ein paar Monate danach, dass er einen Granatsplitter im Kopf gekriegt hat. Also von daher, wenn wir so klein sind und so viel schon erfahren haben, dann sucht man als Kind auch eine Antwort. Ne? Und für mich, mein sicherer Platz war die Kultur.
Und Kultur war dann ein Raum, ein Freiraum oder warum sicher?
Ein Raum, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich auch anders als die anderen fühle. Und deswegen in meine Kunst, ich versuche in irgendeiner Form eine Sprache zu finden, die auch zu Leuten kommt, die einfach das verstehen können, ohne denen zu sagen, das bin ich und das ist, was ich mache und das ist, wo ich stehe. Ich überlasse diese Antworten oder diese Fragen an den Zuschauer.
Und ist Kunst für Sie dann auch ein Versuch des Dialogs?
Ja, ja. Und wie? Ja. Des Pseudodialogs, der hier leider nicht existiert. Ich finde, Dialog ist auch so wichtig und so schön. Und Dialog ist auch so eine Art, ich gebe und ich nehme, ich verstehe und ich höre. Und das ist auch sehr wichtig, wenn Sie mich gefragt haben, was sollen die Leute machen? Ich würde sagen, einfach zuhören und nicht so sagen, ja, aber die Situation ist so. Nein, einfach zuhören, was wir zu sagen haben, weil wir sind verletzt und wir brauchen irgendwie ein Ohr, unsere Geschichte zu hören, nur zu verstehen, warum sind wir in diese Situation geraten.
Der libanesischstämmige Künstler und Kurator Siska zu Gast im Fazitstudio mit Blick auf den Krieg in seiner Heimat. Vielen Dank für den Besuch und alles Gute.
Danke.
Vincenzo Bellini ist der Bel Canto-Komponist mit den wohl schönsten und längsten Melodien. Der Meister der Koloratur umflorten Melancholie. Man denke nur an Casta Diva aus seiner Oper Norma. Aber da ist natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel I Capuletti e i Montecchi. Das ist eine Oper, für die sich Bellini den Stoff von Romeo und Julia vorgenommen hat. Allerdings nicht die Shakespeare-Variante. Die war damals in Italien relativ unbekannt. Die bekannteste Liebesgeschichte der Welt hat nun Regisseur Jan Essinger am Staatstheater Braunschweig inszeniert. Und für uns dabei war Uwe Friedrich. Uwe, was holt Jan Essinger aus dieser Vorlage denn heraus?
Jan Essinger versteht das im Grunde als eine Mafia-Geschichte, spielt in der, sagen wir mal, nahen Gegenwart unserer Zeit. Sein Bühnenbildner Mark Weger hat ihm ein Beton-Rohbau-Treppenhaus auf die Bühne gestellt, wie man das ja in Italien tatsächlich immer noch relativ häufig sieht, und zwar je weiter nach Süden man kommt im Land. Dahinter sieht man erst so einen etwas vergilbten Palazzo der Familie von Giulietta, wo ihr Vater Capello sie verheiraten will mit Tebaldo. Sie steckt in einem monströsen rosa Brautkleid. Kostüme sind von Natascha Maraval, aus dem sie sich dann befreit. Also es ist eine Emanzipationsgeschichte, auch wenn sie mit dem Tod Julias endet. In diesem Fall überlebt ja der andere.
Aha.
Und er schießt den Vater. Also es ist, nein, völliger Quatsch. Julia wird natürlich wieder wach. Romeo stirbt. Romeo hat sich vergiftet. Julia, Sie sehen, ich bin selber im Moment etwas verwirrt von dieser Fassung, die nicht mit Shakespeare zu tun hat. Ich sag's noch mal ganz deutlich. Julia erwacht, trifft den Vater. Romeo ist tot. Sie erschießt den Vater, weil der Vater ja schuld ist. Sie überlebt und Julia hat damit natürlich das Problem, dass alle haben, die ihren Geliebten überleben. Was machen sie jetzt? Und es bleibt noch offen, ob sie selbst sich auch das Leben nimmt.
Okay, das heißt, ist das jetzt eine Geschichte über eine schicksalhafte Liebe, nämlich oder über ein schicksalhaftes Überleben einer Liebenden? Oder ist es die Geschichte, die man eben mit diesem Stoff auch immer miterzählen kann oder stark erzählen kann, nämlich die alten Familienfäden und der gesellschaftliche Kontext?
In diesem Fall spielt eigentlich auch nur die eine Familie eine Rolle. Die wird als sehr brutal dargestellt. Das ist gar keine Frage. Wir haben es mit so einer Macho-Gesellschaft zu tun. Das Besondere an Bellinis Oper ist ja, dass der Romeo eine Hosenrolle ist, wird also von einer Frau gesungen. Hier dreht Jan Essinger das noch ein bisschen weiter. Es wird nämlich eindeutig eine Liebesgeschichte unter Frauen. Damit handelt er sich mit, nach meiner Meinung, ein echtes Problem ein, wenn er nämlich erzählen würde von Männlichkeitsrollen. Ich sagte schon, es ist so eine Besonderheit, dass es eine Hosenrolle ist. Das bedeutet ja immer auch eine Geschlechterverwirrung in dieser Zeit um 1830. Das kommt ja schon ein bisschen aus der Mode. Da wird also gesagt, Romeo passt nicht in diese Macho-Gesellschaft rein. Was ist denn männlich? Was ist vielleicht auch weiblich in Anführungsstrichen an diesem Romeo? Da wäre man vielleicht bei solchen Themen wie non-binär, metrosexuell, das müsste man nicht so deutlich zeigen wie Jan Essinger, der dafür auch die Übertitel ändern muss, während aber weiterhin auf Italienisch in der Geschlechtergrammatik verharrt.
Mhm. Kommen wir mal zur Musik. Das ist ja anspruchsvoller Stoff, die Arien von Bellini. Sehr emotional, sehr virtuos. Wie gelingt das den Sängern und Sängerinnen? Den Sängerinnen muss man dann ja sagen.
Hauptsächlich den Sängerinnen. Der Abend wird getragen von Nina Solodovnikova und Milda Tubelite. Als erste war die Giulietta, Milda Tubelite ist der Romeo. Auch die anderen, es gibt nur 5 Hauptrollen, auch die anderen singen sehr gut. Bevor wir Nina Solodovnikova hören, muss ich aber das Orchester loben. Die haben heute so mutig gespielt, so schön, so leise, dann wieder so knallend unter Srba Dinic, dem diese Musik wahnsinnig liegt. Nichts ist schlimmer, als wenn das nur so ein menschlicher Metronom durchschlägt. Hier war es das genaue Gegenteil. Das hatte genau die rhythmische Plastizität und Elastizität, die diese melancholische Musik braucht. Und jetzt hören wir die Giulietta.
Ja, Uwe Friedrich hat diese Arie, hat diese Rolle dem strengen Kritikerohr standgehalten.
Das war ein wirklich beglückender Abend musikalisch. Ich bin skeptisch hingefahren, weil diese Musik, gerade diese Oper, auch langweilig sein kann. Ich sage das als großer Bellini-Fan. Und das hat so geatmet, das hat so Luft unter die Flügel bekommen und war so traurig und so schön, dass es völlig zu Recht vom Braunschweiger Publikum hinterher frenetisch bejubelt wurde.
Und wie sieht das Fazit aus? Bitte mal häufiger diese doch eher unbekannte Oper von Bellini inszenieren oder bei den alten, altbekannten Klassikern bleiben?
Da ist man als Theaterleitung natürlich echt im Zwiespalt. Das zieht nicht so viel Publikum wie eine Norma oder eine Sonnambula, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es denn so gut besetzen kann wie in Braunschweig. Und wenn einem was einfällt, wie man diese etwas monochrome Szene, es geht ja nur um die 24 Stunden vor dem Tod, diese etwas monochrome Geschichte doch zum Leben erweckt. Und alles das ist heute Abend hier gelungen.
I Capuletti. E.I. Montecchi zu sehen am Staatstheater Braunschweig. Für uns dabei war Uwe Friedrich und die nächste Vorstellung ist am 26. April, also kommenden Sonntag. Die ugandische Künstlerin Achaye Kerunen ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Eine Frau, die zusammen mit Frauenkollektiven aus ihrem Heimatland arbeitet und deren Installationen die Geschichte und Gegenwart Ugandas lebendig hält. In einer Ausstellung in Krefeld sind Kerunens Werke nun denen des Fotografen Bernhard Fuchs gegenübergestellt, wenn auch auf zwei Gebäude verteilt, so korrespondieren die Arbeiten doch miteinander. Fuchs dokumentiert Landschaft und Leben in seiner Heimat, das ist Oberösterreich, etwa Fotografien von alten Heuböden. Susanne Lurweg hat diese Doppelausstellung im Haus Lange und Haus Esters in Krefeld vorab besucht.
Es duftet nach Baumrinde, nach der Rinde des ostafrikanischen Mutuba-Feigenbaums, einem Stoff, der als einer der ältesten der Menschheit gilt. Das sogenannte Rindentuch ist das Hauptmaterial für Achaye Kerunens Kunst. So auch für die Installation Womb, Mutterleib. Ein Zelt, dunkel, höhlenartig und unglaublich beruhigend.
Hier können Sie sitzen, zur Ruhe kommen, selbst gebrühten Kaffee trinken und über Ihr Verhältnis zu Ihrem Mutterleib, zu Ihrer Mutter, Ihren Geschwistern und zur Welt nachdenken. Für einen kleinen Moment, einen kurzen Augenblick.
Nachdenken über die Welt und sich selbst in Beziehung setzen zu den alltäglichen Dingen. Darum geht es Achaye Kerunen. Sie verwendet ausschließlich Naturmaterialien aus Uganda, die keinen Müll hinterlassen und eine lange Tradition haben. Auch die Stoffe für ihre Installation Womb, Mutterleib, sind alt und sorgfältig bearbeitet.
Dieses Stück stammt direkt von einem alten Baum. Wenn man den Stoff klopft, verändert sich seine Farbe zu einem rötlichen Braun, ähnlich wie die Farbe der Erde. Das schwarze Stück hier wurde mit Schlamm gefärbt. Dafür braucht man eine bestimmte Art von Ton. Je nachdem, wie dunkel die Farbe werden soll, wird der Stoff dort 1 bis 2 Tage oder eine Woche lang vergraben.
Apoi lautet der Titel der Ausstellung, was in Kerunens Sprache so viel bedeutet wie ich erinnere ich mich? Die Doppeldeutigkeit, das Hinterfragen der Gegebenheiten zeichnen ihre Kunst aus. Ihre Arbeiten sind dabei nur das Vehikel, um ihre Anliegen zu transportieren. Uganda ist ein durch koloniale Strukturen und grausame Herrscher geprägtes Land, dessen patriarchale Strukturen noch heute Frauen verbieten, Land zu kaufen und sie immer noch zum Schweigen verdonnert.
Was können wir tun, damit die Erde erhalten bleibt? Die Weberinnen kennen die Antwort, aber sie werden nicht gefragt.
Achaye Kerunen sorgt für die Sichtbarkeit der ugandischen Frauen. Aus deren gewebten Körben, kunstvoll geflochtenen Bändern, natürlich gefärbtem Bast, formt sie Herzen, Skulpturen, die an weibliche Körper erinnern und Landschaften, die einem Dschungel gleichen. Kuratorin Silvia Martin.
Also hier beispielsweise haben wir eine Puppe, die die Arme weit von sich streckt, im Grunde genommen wie in einem großen tänzerischen Sprung begriffen ist. Aber es hat natürlich, wenn man es auf eine Formel zurückführen will, eben diesen Gedanken der Bewegung, der Voraussetzung ist, um etwas zu verändern.
Achaye Kerunen will mit ihrer Kunst etwas bewegen und hat kein Problem damit, als Aktivistin bezeichnet zu werden. Ihr Anliegen macht sie auch als Performerin deutlich. Während Kerunens Kunst so offensiv ist wie die Mitvierzigerin selbst und keiner Ordnung zu folgen scheint, wirken die Arbeiten des Becherschülers Bernhard Fuchs wie das genaue Gegenteil. 30 Fotografien von alten Heuböden, auf denen noch der sogenannte Heustock gesammelt wird. Heu, das häufig durch eine Luke direkt in den Viehstall fällt und als Futter dient. Die Heuböden samt ihrem Heustock erscheinen wie Kathedralen einer untergegangenen Zeit. Kuratorin Silvia Martin.
Also so baut man heute nicht mehr, sondern es sind Konstruktionen, die für uns heute wirklich sehr, ja, so zum Teil so ein bisschen auch mystisch ausschauen, aber das sind natürlich damals sehr durchdachte Holzkonstruktionen gewesen.
Die ruhigen, klaren Fotos, analog aufgenommen, ohne künstliches Licht, setzen die Fantasie in Gang. Mal wirkt der Heustock wie ein riesiger Bernardiner, der die Ohren hängen lässt. Mal sehen die Haufen aus wie Berge, die es zu erklimmen gilt. Allen wohnt eine unglaubliche Ordnung inne. Das Wesentliche, so lässt sich der Künstler Bernhard Fuchs, der keine Interviews gibt, zitieren, passiert insgeheim. Doch so unterschiedlich die Arbeiten der beiden Künstler scheinen, so sehr sind sie auch verbunden. Beide zitieren die Vergangenheit, ohne sie zu verklären, und zeigen damit Wege für die Zukunft.
Die Ausstellungen Apoi und Heustock sind ab heute bis zum 6. September im Haus Lange und Haus Esters in Krefeld zu sehen. Für uns berichtete Susanne Lurweg. Und so wie es aussieht, hat in Bulgarien bei den Parlamentswahlen das Bündnis von Ex-Präsident Radev das Rennen gemacht. Der russlandfreundliche frühere General könnte sogar die absolute Mehrheit erreichen. Die Stimmen sind noch nicht vollständig ausgezählt, eine wichtige Weichenstellung. Die früheren Regierungsparteien bleiben deutlich zurück. Mehr dazu dann morgen hier Programm. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen Montag, und zwar zusammen mit Tobias Wenzel.
Viel Tod in den Feuilletons vom Montag, aber auch architektonische Freude, doch der Reihe nach. Kinder finden tote Tiere weitaus interessanter als Lebende, die sich ja ihrem Zugriff entziehen könnten, schreibt Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung. Klutes Kinder haben nämlich am Strand in den USA tote Krebse und Seeigel eingehend analysiert. Auch hat das tote Tier eine interessantere, weil womöglich tragische Geschichte, denn durch irgendetwas muss es ja zu Tode gekommen sein, schreibt Klute. Ob das wohl auch für tote Menschen gilt? Schaut man sich die derzeitigen Spielpläne der deutschen Bühnen an, stellt man fest, der Tod trendet am Theater gerade, schreibt Boris Motzki in der Frankfurter Allgemeinen. Als Beispiele nennt er auch Thomas Manns »Der Tod in Venedig« in der Regie von Bastian Kraft am Thalia-Theater und Michael Bulgakows »Der Meister und Margarita« in Jette Steckels Inszenierung an den Münchner Kammerspielen. Motzki erklärt sich den Erfolg des Theaterthemas Tod so, dass die Zuschauer, die sich alle vor ihm fürchten, möglichst nah dran sein und sehen wollen, wie der Tod in Erscheinung tritt. Die Bühne als Ort nicht nur der moralischen, sondern eben auch der mortalen Erbauung. Das ist vielleicht keine einladende Überschrift für das Vorschauheft, aber es füllt in einer zunehmend gemeindelosen Gesellschaft eine Leerstelle. Gibt es bei so viel Tod nicht auch noch etwas Erfreuliches in den Feuilletons? Vielleicht in der Taz? Da steht, am 26. April jährt sich zum 40. Mal die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Ist die Welt seitdem eine strahlendere geworden? Auch das fröhliche Wort strahlend, denkt man beim Lesen, ist hier durch den sarkastischen Einsatz seiner Doppeldeutigkeit kontaminiert. Friedrich Küppersbusch beantwortet die Frage jedenfalls so. Wie erst recht bei Atomwaffen, denkt ein Teil der Menschheit auch seit Tschernobyl, dass die Welt uns nicht passiert, sondern wir sie gestalten. Die Welt gestalten etwa durch gelungene Architektur. Geniales Plagiat, titelt die Frankfurter Allgemeine zum Terminal 3 am Frankfurter Flughafen. Das wird am Donnerstag eröffnet. Matthias Alexander zeigt sich schon jetzt angetan vom Bau, den Christoph Meckler entworfen hat. Die große Check-in-Halle ist eine Variation der neuen Nationalgalerie in Berlin, des Tempelbaus der klassischen Moderne von Ludwig Mies van der Rohe. Der Rückgriff auf diesen Bau habe den psychologisch wichtigen Effekt, dass bei den Passagieren, die oft gestresst seien, das beruhigende Gefühl der Vertrautheit aufkomme. Allerdings befürchtet Alexander in der FAZ, die überzeugende Ästhetik des neuen Flughafenterminals könnte nachträglich noch massiv beschädigt werden. In der Check-in-Halle haben sich die Verhunzer schon ans Werk gemacht und eine Bude namens Espresso House errichtet, die da so gut hinpasst wie ein McDonald's in den Frankfurter Dom. Man wünschte sich, dass das Terminal 3 gleich am Tag seiner Inbetriebnahme am Donnerstag unter Denkmalschutz gestellt werden könnte. Hans Zippert wünscht sich dagegen noch mehr als die angekündigten 20 Milliarden für die Sanierung der deutschen Bahnhöfe. Schließlich verbringe man mehr Zeit in Bahnhöfen als in Zügen, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und endet dort, wo diese Kulturpresseschau begonnen hat, beim Tod. Wenn denn der Zug so gar nicht mehr kommen will, wäre auch eine Seniorenresidenz im Bahnhof günstig und in letzter Konsequenz natürlich auch ein Bahnhofsbestattungsunternehmen nebst Friedhof.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.